Und diese sozusagen künstliche Trennung zwischen hier die Kultur und das hehre schöne Gute und dort die Wirtschaft und das Profitorientierte, die muss man nicht zwingend so sehen, sondern die Dinge können sich auch wechselseitig befruchten. Aber eigentlich ist natürlich der Bund, der ja im Kern gar nicht zuständig ist für Kulturförderung, aber natürlich sehr wohl zuständig für die Frage, wie funktionieren eigentlich die Märkte, auf denen Kulturproduktion stattfindet. Losrennen mit den Willigen, vormachen, was dann da passiert, und dann werden die anderen schon feststellen, dass das ein ganz spannender Prozess ist, der sich da entwickelt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute mit dem prominenten Gast und der schnellsten Zusage ever, Dr. Carsten Broster, der Kultursenator Hamburgs. Herzlich willkommen, Carsten. Ich werde das Interview gemeinsam mit meiner Kollegin Katja Armbruckner führen und wir freuen uns über diese schnelle und spontane Zusage. Heute sind wir 11 Tage vor Wahlkampfende und 4 Tage vor der Eröffnung des Reeperbahn-Festivals, wenn ich richtig informiert bin, wo wir auch mit dem Kompetenzzentrum, unserem Doppeldeckerbus, die in den letzten Jahren auch wieder für die Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft gemeinsam mit Hamburg trommeln werden. Herzlich willkommen, Carsten.
Schön, dass ich da sein darf. Kommt nicht zu früh. Das Reeperbahn-Festival fängt heute in einer Woche an. Aber Hamburg ist auch vorher schön. Ihr könnt schon kommen, aber nächsten Mittwoch geht es erst los.
Reeperbahn-Festival, haben wir gesagt, ist eine herausstechende Veranstaltung geworden, die wirklich internationale Schlagkraft für den Kultur- und Kreativwirtschaftsstandort Hamburg hatte und hat. Gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft stehen wir Hamburger eigentlich ganz gut da und das wäre mir wichtig, dass das auch gesehen wird auf nationaler oder internationaler Ebene?
Ja, es gibt eine ganze Menge. Also tatsächlich haben wir gerade heute und morgen eine Veranstaltung, sagen, die jetzt nochmal angereichert worden ist, die nennt sich Scoop Camp. Da sagen, geht es darum, da haben wir ursprünglich mal angefangen, mit Verlagen darüber nachzudenken, wie verändert sich eigentlich Storytelling durch neue digitale Möglichkeiten. Und daraus ist eine ganze Menge mehr geworden. Wir hatten heute Mittag Alan Rusbridger da, der mit dem Guardian ja eine ganze Menge dazu auch gemacht hat, wie verändert sich eigentlich Nachrichtenjournalismus. Und wir haben vor allen Dingen heute Morgen eine Tagung gehabt mit Vertreterinnen und Vertretern vieler großer Medienhäuser, aber auch der Wissenschaft und eben der Politik zu der Frage, was müssen wir eigentlich tun, damit junge Menschen sich für Journalismus und für journalistisches Storytelling noch interessieren. Und sozusagen solche Formen von Ökosystemen, die man zusammenbringen kann, wo so ein gemeinsames Nachdenken darüber beginnt, wie funktionieren eigentlich in kreativen Branchen, in kreativen Wirtschaftszweigen, sagen die technologischen Transformationsprozesse und das nicht immer nur zu beschreiben als so eine Bedrohung durch die großen Plattformen, die uns Wertschöpfung wegnehmen, die Rezeptionsverhalten verändern, Produktionsverhalten verändern, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wir nehmen die Herausforderung an, diese Welten verändern sich schnell, was können wir denn tun unsererseits, um da Geschäftsmodelle und Geschäftsmöglichkeiten neu zu entwickeln, die dann auch noch bessere Produkte und bessere Services mit sich bringen. Da gibt es eine ganze Menge von sehr praktischem Nachdenken. Anderes Beispiel ist das, was die Kreativgesellschaft hier in Hamburg mit den Cross Innovation Labs macht, wo es darum geht, Kreativakteure zusammenzubringen mit klassischen Branchen, aber nicht mehr in so einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis nach dem Muster, der große Corporate beauftragt den Kreativen irgendwie was schöner zu designen, sondern tatsächlich, um in Kooperationskontexten gemeinsam darüber zu sprechen, wie verändern sich eigentlich Prozessketten innerhalb der Unternehmen und wie entstehen Innovationsökosysteme und offene Architekturen, in denen ich auch anders innovieren kann. Da sind wir an vielen, vielen Stellen unterwegs und da Hamburg ja eine alte Kaufmannsstadt ist, insofern das merkantile Moment durchaus eine ganz erhebliche Rolle hier spielt, ist das selten nur La pour La oder Förderung, sondern die Idee dahinter ist schon, da soll Business entstehen. Und diese sozusagen künstliche Trennung zwischen hier die Kultur und das hehre schöne Gute und dort die Wirtschaft und das Profitorientierte, die muss man nicht zwingend so sehen, sondern die Dinge können sich auch wechselseitig befruchten. Ich zitiere da immer ganz gerne den Umstand, dass der alte Telemann, der größte Barockkomponist neben Bach, der hat hier in Hamburg die Idee des öffentlichen Konzerts erfunden. Also die Idee, dass man nicht nur vor den Adligen und in der Kirche Musik machen kann, sondern dass man das auch Bürgerinnen und Bürgern anbieten kann, dass man dafür Eintritt nehmen kann. Und von dem Eintritt ist er durchaus so reich geworden, dass er sich so gute Ärzte geleistet hat, dass er damals vor über 300 Jahren über 80 Jahre alt geworden ist. Also insofern, das spielt schon zusammen und das kann man auch miteinander denken und das versuchen wir intensiv zu tun.
Das Miteinanderdenken ist jetzt zumindest an der Stelle noch eine Hamburger Besonderheit, ne? Also das ist ja Land auf Land ob so, dass es wenige Kulturverantwortliche gibt, die sich um die Kultur- und Kreativwirtschaft, sage ich mal, so sehr auch kümmern, dass sie das Wort Geschäftsmodelle in den Mund nehmen, wie du das gerade getan hast. Ist ja eher eine Seltenheit. Wenn du jetzt auf so einer Skala von 1 bis 10 verorten müsstest und dich würde jemand zwingen, da eine Zahl zu nennen und du hättest so bei 1 Kultur und bei 10 Wirtschaft, wo würdest du sagen, ist der Schwerpunkt der Kultur und Kreativwirtschaft eher bei Wirtschaft oder eher bei Kultur?
Ich würde lange versuchen, sozusagen mich um eine Antwort zu drücken und würde dann sagen, eigentlich geht es darum, die gesamte Skala zu bespielen. Weil es gibt dieses Kontinuum an der Stelle. Und ich finde, was ich schwierig finde, sind zwei Dinge. Das eine, was ich schwierig finde, ist, wenn man so eine normative Differenzierung macht, nach dem Muster Kunst ist im schlimmsten Fall nur das, wo der Staat mitfördert und wo niemals Geld verdient werden kann. Auch das gibt es ja landläufig noch in so einem ganz klassischen Verständnis, sagen bürgerlich traditional gewachsener Kunst. Das halte ich für totalen Quark, weil ich kann genauso große Kunstwerke auch schaffen, bei denen es keinerlei Förderung gibt und die vollständig am Markt funktionieren. Das ist ja kein Argument gegen die Güte von Kunst, dass Menschen das so gut finden, dass sie bereit sind, dafür zu zahlen. Mal überhaupt nicht. Im Umkehrschluss finde ich es aber auch eben schwierig, wenn man dann versucht, sozusagen auf Deibel komm raus, dafür zu sorgen, dass quasi Kunst immer auch einen merkantilen Aspekt haben muss. Das hat sie ja auch nicht. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wir entlang der Frage, wo findet denn sozusagen kreative Schöpfung in der Regel dann ja geistiger Inhalte statt? Das ist ja das, worüber wir reden. Dass ich da in der Lage bin, diese gesamte Bandbreite aus einer Hand abzudecken. Also ich weiß, dass wir eine Anomalie sind innerhalb der Struktur von Regierungen in Deutschland, weil ich das in der Regel, um es mal an einem plastischen Beispiel zu machen, so habe, dass man die meisten meiner Kulturkollegen zwar mit dem Autoren sprechen können, aber mit dem Verleger der Wirtschaftsminister spricht oder die Wirtschaftsministerin. So, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, weil natürlich rede ich mit den Verlegerinnen und Verlegern, weil die das Literaturökosystem und ich rede auch mit den Buchhändlern, weil sozusagen dann kann ich nur begreifen, wie funktioniert auch Literatur und wie kann das auch gehen. Ansonsten denke ich nur darüber nach, wie kann ich Schriftsteller fördern. Das ist aber nur so ein kleiner Ausschnitt eines viel komplexeren Marktökosystems. Und das mitzudenken und zusammendenken zu können, führt dann auch wieder dazu, dass ich die Bedingungen auch für diejenigen, die Förderung brauchen, verbessern kann. Und insofern plädiere ich sehr dafür, dass man das aus einer Hand denkt. Dann entstehen neue Schnittstellenproblematiken woanders. Also der Scope meiner Behörde reicht bis zu den digitalen Plattformen. Also wir sind zuständig für Google, für Facebook und Twitter, die ja auch in Hamburg sitzen. Auch die betreuen wir, weil wir auch Medienregulierung machen. Da habe ich natürlich dann die Fragestellung, wenn ich in den Bereich E-Commerce reingehe, der dann nicht mehr bei uns liegt, da habe ich dann die Schnittstelle, weil ich natürlich sagen kann, okay, aber das, was im E-Commerce an Storytelling passiert, ist sozusagen wiederum wesensähnlich zu dem, was in kreativen Bereichen auch an Storytelling passiert. Irgendwo muss man dann den Schnitt ziehen, aber ich ziehe ihn lieber so, dass wir die 11 Kreativwirtschaftscluster komplett mit der geförderten Kultur in einer Behörde betreuen.
Wäre das eine Empfehlung auch, die Anomalie sozusagen föderal anderen anzudienen und zu sagen, das Hamburger Weg ist ein Vorbild und wir können euch helfen oder zeigen, dass das eigentlich für die Kultur- und Kreativwirtschaft ein guter Weg ist und können euch die Erfolgsvoraussetzungen und Nebenbedingungen nennen, wenn ihr euch auch auf diesen Weg machen wollen würdet?
Also ich werbe sehr dafür, das so zu machen. Also nicht nur, weil es mein Geschäft erleichtert, weil ich dann weniger Schnittstellen habe, wenn ich im Länderkreis oder mit der Bundesregierung rede. Es wäre für mich auch einfacher. Und ich finde, man hört es ja auch häufig. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe kaum eine Geschichte häufiger gehört, als die von insbesondere den sozusagen wirtschaftlichen Kreativakteuren, jetzt in der Pandemiephase, dass sie das Gefühl hatten, sie seien permanent von Pontius zu Pilatus geschickt worden. Und ihnen wurde gesagt, wenn sie da waren, geht doch mal dahin. Wenn sie dann bei denen waren, geht doch mal zurück dahin. Und die Frage, wer ist eigentlich zuständig, wer kümmert sich, ist nicht wirklich beantwortet worden. Soweit ja, dass jetzt so ein Bündnis wie K3D, den ich Anfang der Woche gesprochen habe, sich sozusagen zusammengefunden hat, die auch gesagt haben, dann sagt uns doch bitte wenigstens, wo wir betreut werden. Wer ist denn unser Ansprechpartner an dieser Stelle? Und ich glaube, diese Klärung braucht es. Ja. Und ich würde dann immer dafür werben, dass die mit der Kultur zusammengedacht wird, aber es braucht mindestens eine klare Schnittstelle, die sich dann gesamthaft und nicht nur jeweils teilweise verantwortlich fühlt, weil da fällt immer was zwischendurch.
Ist dein Eindruck sozusagen insgesamt, dass man glaubt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft dann bei Kultur besser aufgehoben wäre oder wäre es auch okay, wenn, ich sag mal, Wirtschaftspolitiker ähnlich stark und kraftvoll wären, so wie du in der Kulturpolitik, die sich des Themas annehmen würden? Also ist es sozusagen im Wesen der Kulturpolitik angelegt, dass Kultur- und Kreativwirtschaft da besser reinpasst? Weil unsere Analyse ist sozusagen, die wir teilen, dass dieses Nicht-Zuständigkeitsphänomen so ist, dass einerseits Kulturpolitik mit Kultur und Kreativwirtschaft jahrzehntelang gefremdelt hat und gesagt hat, das ist irgendwie Igitt-Kultur, ne? Und umgekehrt Wirtschaftspolitik mit Kultur und Kreativwirtschaft gefremdelt hat und gesagt, das sind Kümmerexistenzen. Ne? Das ist alles ganz komplex und schwierig. Wir gehen eher auf die technologischen Aspekte und andere Themen. So, und deswegen hängt dieses Thema zwischen zwei Politikfeldern, weil da eben Kultur und Wirtschaft draufsteht. Und letztlich sozusagen fehlt es an allen Orten an Zuständigkeiten, an Expertise, an genaueres Reingehen, selbst innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft und auch der Verbände ist es ja so, um dein Beispiel nochmal mit eben den Verlagen aufzunehmen, die älteste Statistik, die wir haben, ne, des Deutschen Börsenvereins, des Buchhandels, hat den Autoren ja lange Zeit überhaupt nicht erfasst, weil das war ein Zulieferer. Das heißt, der Schriftsteller, der Ausgangspunkt der Wertschöpfung ist aus der Wirtschaftsperspektive lange, lange, lange Zeit nur ein Zulieferer gewesen, wie der Musiker für die Musikindustrie eben auch nur ein Zulieferer war. Ne? Das heißt, selbst innerhalb der Wirtschaftsstrukturen gibt es da ja sozusagen keinen Konsens darüber, wo sind wir eigentlich besser betreut. Also nochmal die Frage, Doppelbetreuung oder Einzelbetreuung?
Also ich wäre für eine Einzelbetreuung und ich würde immer dafür plädieren, es bei der Kunst und bei der Kultur zusammenzuführen, aber dann eben dort auch mit der klaren Maßgabe, dann geht es auch um Wirtschaft, dann geht es auch um Ordnungspolitik. Übrigens, also aus zwei Gründen, auf einer regionalen, auf einer kommunalen und auf einer Länderebene, alleine schon deshalb, weil ich nur so das Cluster umfassend beschrieben bekomme. Also die Schwierigkeit bei vielen Kreativclustern, die aus der Wirtschaft heraus betreut worden, ist ja immer, dass sie dann entweder den Deal machen müssen mit den Kulturverantwortlichen, dass man die dann doch mitnutzen kann, weil das natürlich zentrale Auftraggeber sind und ich das ja an vielen Stellen auch einfach in Schnittmengen und Überschneidungen habe. Und da ist es natürlich einfacher, das gleich von dem Stelle aus zu organisieren, zu betreuen, die quasi diese Schnittstellen und teilweise auch Kristallisationspunkte solcher Ökosysteme überhaupt erst errichten und dann auch teilweise steuern. Und auf Bundesebene, ehrlicherweise, weil ich sowieso finde, dass Kulturpolitik auch auf Bundesebene viel stärker sich um ordnungspolitische Fragen kümmern müsste, als sie das in der Vergangenheit getan hat. Also wir doppeln auch in der Bundesförderpolitik, in der Bundeskulturpolitik stark Förderpolitik, was jetzt während der Pandemie ein Segen war, weil wir das dringend brauchten und es auch wichtig war, dass wir dort die Möglichkeit haben, Fördersysteme zu errichten. Aber eigentlich ist natürlich der Bund, der ja im Kern gar nicht zuständig ist für Kulturförderung, aber natürlich sehr wohl zuständig für die Frage, wie funktionieren eigentlich die Märkte, auf denen Kulturproduktion stattfindet? Und wie sozusagen funktionieren dort ökonomische Rahmenbedingungen, wie funktionieren technologische Rahmenbedingungen, wie sehen auch urheberrechtliche Rahmenbedingungen und sozialpolitische Rahmenbedingungen, Riesenthema jetzt während der Pandemie. Und für alles das würde ich mir eine Kulturpolitik stärker wünschen, die auf Bundesseite auch in der Lage ist, diese Themen zu adressieren. Das kann sie aber nur dann effektiv, wenn sie die kreativ- und kulturwirtschaftlichen Aspekte mitvertritt, weil sonst ist sie ja quasi immer ordnungspolitisch beschnitten, weil die dann eben doch im Wirtschaftsressort sitzen. Das Wirtschaftsressort aber natürlich aufgrund der Skalierungseffekte in anderen Branchen da nicht so hinguckt, weil das so ein mittelständischer Nebenwiderspruch ist, den man gar nicht so laut als Interesse artikulieren kann in Kabinettsauseinandersetzungen. Deswegen wäre ich da sehr dafür zu sagen, bringt das zusammen, dann kann der Bund vernünftig Ordnungspolitik machen und auf Länderebene kann ich vernünftige Clusterpolitik machen.
Wir sind uns da ja wohl relativ einig gerade im Gespräch, was Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet und welche verschiedenen Felder da drin bestehen, wie breit der Rahmen ist dessen, was darunter irgendwie alles zu verstehen ist. Das Problem ist ja eher, dass das noch nicht so weit voran bestritten ist, sei es auf Bundesebene, aber auch in anderen Ländern. Wie löst man denn da den Funken aus? Wie macht man die Leute verstehen, was das alles bedeuten kann, um diese Potenziale dann auch selber fördern zu wollen? Also sobald man es ja mal verstanden hat, glaube ich, ist ja auch der Wunsch sehr stark und groß irgendwie und irgendwo ist der Gedanke ja auch schon da, diese Innovationsleistung mitnehmen zu wollen.
Ja, wobei es sind ja so Wellenbewegungen. Also mein eigenes nach Hamburg kommen hatte ja was damit zu tun, dass Teile der Kreativwirtschaft, nämlich die Medienwirtschaft, damit gefremdelt hatten, bei dem ersten Versuch, das zu integrieren, sozusagen in diesen Topf geworfen zu werden. Also ich bin 2011 nach Hamburg gekommen, weil man vier Cluster nämlich die klassischen medienwirtschaftlichen Cluster, sozusagen Agenturen, Presse, Verlage, Rundfunkwirtschaft und Digitalwirtschaft, wieder rausgenommen hatte damals aus der Kulturbehörde und ins Rathaus, also in die Senatskanzlei zurückverfrachtet hat, wo ja zumindest die Medienpolitik immer betreut wurde, weil diese klassischen häufig dann ja auch sozusagen eher in größeren unternehmerischen Strukturen sich realisieren. Im Bereich, da habe ich einen Bauer Verlag, einen Gruner und Jahr mit über 2000 Beschäftigten jeweils, dann habe ich Springer und sowas, da rede ich ja über ganz andere Größenordnungen als in vielen Bereichen der Kreativwirtschaft, und sagen, weil die noch nicht so weit waren damals, muss man einfach sagen. Das war für die ein richtiges Aufatmen. Wir sind nicht mehr quasi in einem Zusammenhang mit dem Ateliermaler, so um das jetzt mal ganz böse zuzuspitzen. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre dann nochmal erheblich verändert, weil wir an vielen Stellen sozusagen über den technologischen Innovationsdruck festgestellt haben, dass es eben doch viel mehr vergleichbare Themenfelder gibt. Also dass diese Schnittstelle, wir haben das in Hamburg mal durchdekliniert 2014, als wir den IT-Gipfel der Bundesregierung hatten und als Land aufgefordert worden sind, diese übliche Arbeitsgruppe, die man dann regional macht, zu organisieren. Und die meisten Länder, die das machen, bei diesem IT-Gipfel, die machen dann immer so eine, guck mal, was ich alles Tolles an Technik auch im Land habe, Arbeitsgruppe, und doppeln so die anderen großen Prozesse dieses sehr hüftsteifen sozusagen Prozesses, den die Bundesregierung da aufgesetzt hat. Wir haben gesagt, wir wollen themenspezifisch arbeiten und haben eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt zum Thema Content und Technology. Und dann hatten wir noch den großen Vorteil, dass die Bundesregierung damals so lange gebraucht hat, sich zusammenzusetzen, dass wir dann sozusagen das sogar noch ein Jahr länger machen konnten, weil in dem Jahr der IT-Gipfel entfallen ist, weil die noch nicht fertig waren mit der Regierungsbildung. Und wir haben fast 2 Jahre an dieser Frage, was verändert sich an der Schnittstelle zwischen Inhalte-Geschäftsmodellen und Technologie-Geschäftsmodellen? Wie verschmelzen die miteinander? Wieso bauen die Inhalteakteure Technologiekompetenz auf und die Technologieakteure Inhaltekompetenz? Und was passiert da eigentlich? Und im Zuge dieses Prozesses ist festgestellt worden, dass ganz viele Unternehmen vor wirklich den gleichen Fragestellungen stehen. Dass die Frage, wie funktioniert beispielsweise ein Online-Payment-Modell, für eine Kreativagentur genauso relevant ist wie für ein Verlagshaus. Und auf einmal ist das gar kein Problem mehr. Und als ich dann Kultursenator geworden bin 2017, habe ich die Medienwirtschaft, diese 4 Cluster, wieder quasi mit in die Behörde geholt und kann sie dann hier alle gesamthaft vertreten. Und da gab es gar keinen Aufschrei mehr. Sondern da waren alle der Meinung, das ist genau richtig so, so gehört das zusammen, so funktioniert das und so entwickelt man das miteinander. Aber das geht nicht gegen die Marktakteure, sondern das geht quasi, wenn man diese Ökosysteme, also wenn diese Ökosysteme sich entwickeln. Und ich glaube, die sind an vielen Stellen da. Und natürlich funktioniert auch viel durch so eine, sozusagen eine Personalisierung, dass sie das Gefühl haben, da sitzt jemand, das sind teilweise auch die Wirtschaftskollegen, die sich kümmern. So, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Haben die das Gefühl, ich kümmere mich? Oder haben die das Gefühl, ich werde, und das war in Hamburg damals so, ich werde abgeschoben, weil der damalige Bürgermeister sich um das Thema nicht kümmern will? Und deswegen geht ihr in die Kulturbehörde. So, da fühlten die sich irgendwie verstoßen und ungeliebt und haben keinen strategischen Vorteil bekommen. Sondern man muss schon erzählen, was dahinter steckt und warum das sich lohnt, diese Schnittstelle tatsächlich gesamthaft zu betrachten. Aber die Cases dafür sind da. Und im Zweifel würde ich immer sagen, losrennen mit den Willigen, vormachen, was dann da passiert. Und dann werden die anderen schon feststellen, dass das ein ganz spannender Prozess ist, der sich da entwickelt.
Also du hast das ja gerade beschrieben sozusagen, dass es natürlich irgendwie bei der Schnittstelle Befindlichkeiten gibt oder Ängste gibt oder eben jetzt einen neuen Verband sich gegründet hat oder es ganz, ganz laute Stimmen, die sagen, die Kulturwirtschaft muss viel stärker bei Wirtschaftspolitik präsent sein. Das würde sich natürlich erübrigen, wenn Kulturpolitik auch eine ordnungspolitische Wirtschaftspolitik machen darf, ne? Dann wäre das Problem sicherlich gelöst. Aber die Erfahrung der Pandemie jetzt auf Bundesebene derjenigen, die von A nach B gelaufen ist, ist ja, dass zumindest diejenigen, die wirtschaftliche Interessen vertreten haben, vor allem die Solo-Selbstständigen und Freiberufler sozusagen eher hinten runtergefallen sind und wir eher so eine Ungerechtigkeitsschere haben, dass die freiberuflichen Texter, die für öffentliche Theater arbeiten, Glück gehabt haben, weil sie über die Neustartgelder sozusagen, ne, und die anderen hatten dann Hartz IV und nicht passende soziale Sicherungssysteme von Wirtschaftspolitik. Und das ist ja ein ganz erheblicher Anteil. Das ist ja der große Anteil eigentlich derjenigen, die Kultur- und Kreativwirtschaft machen, die 35 Milliarden gerade verloren haben, die irgendwie, was an Zahlen ausgedrückt, wahrscheinlich 300.000 Kleinstunternehmerstrukturen sind, die als Infrastruktur weggefallen sind, wahrscheinlich auch unwiederbringbar weggefallen sind, die ein hohe Misstrauen jetzt letztlich gegenüber sowohl der Kulturpolitik als auch der Wirtschaftspolitik haben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, Kulturpolitik denkt immer institutionell zuerst an ihre Player und Wirtschaftspolitik denkt nicht an uns. Ich habe auch deinen Zeitungsartikel mit Ulla Scholz gelesen, dass du sagst, wir brauchen da jetzt einen neuen Diskursaufschlag. Ich habe den so verstanden, dass du auch in diese Richtung den meinst, aber vielleicht kannst du noch mal konkreter sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Vielleicht hast du auch was anderes gemeint an der Stelle.
Ja, was man so meint, findet man ja immer erst raus, wenn man anfängt, miteinander zu reden. Aber ja, das ist schon tatsächlich so gemeint. Diese Schnittstelle wird aber bei dem Themenfeld natürlich immer bestehen bleiben, weil ich natürlich auch, also die Arbeitsmarktsoziologie spricht ja von den sogenannten Arbeitskraftunternehmern. Und wir sagen jetzt seit anderthalb Jahren Solo-Selbstständige. Im Prinzip reden wir über Menschen, die nichts haben außer ihrer Arbeitskraft, die sie verkaufen. So, und das, also wenn ich jetzt mal sozusagen wirtschaftsstrukturell drauf gucke, ist das sowohl der Kreative, der das tut, weil es quasi der Arbeit, der Beschäftigung, die er hat, immanent ist, das so zu machen. Es gibt aber natürlich auch Segmente am Arbeitsmarkt, die in einer ähnlichen, vergleichbaren sozialen Lage sind, aber aus ganz anderen sozialstrukturellen Gründen da gelandet sind, aus anderen arbeitsmarktstrukturellen Gründen da gelandet sind, teilweise auch, weil sich Arbeitgeber ihrer Verantwortung dafür entzogen haben, diese Segmente ordentlich sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Also nicht jeder Solo-Selbstständige ist das ja, weil das ein frei gewähltes Schicksal ist, in dem ich besonders kreativ arbeiten kann, sondern teilweise auch, weil andere Strukturen nicht funktionieren. So, das muss man immer dazu sagen. Und das macht es ein bisschen schwierig, wenn ich dann frage, wie baue ich eigentlich Supportstrukturen da? Weil ich natürlich denen, bei denen das in der Tätigkeit immanent ist, helfen will, dass sie gut durchkommen, aber keine Anreize schaffe für Arbeitgeber, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Und die Debatte über Scheinselbstständigkeit, wo man dann Dinge macht, wo man hinterher sich auch sagt, hätte man nochmal nachgedacht und es anders gemacht, die kennen wir ja auch alle. Mhm. So, aber dieser Riss geht, egal wo ich die Schnittstelle ziehe, immer zwischen Kultur und Wirtschaft hin und her. Weil da bleiben immer noch genug, selbst wenn ich sage, ich hole die Kreativwirtschaft rüber zur Kultur, bleiben immer noch genug nicht kreativwirtschaftlich, kulturwirtschaftliche Solo-Selbstständige, um die es auch geht. Mhm. Also das wissen wir ja, was in Nagelstudios, bei Friseurinnen und Friseuren los ist, in vielen anderen Segmenten auch, wo wir ja auch eine Form von Freiberuflichkeit mittlerweile haben, die in den gleichen ökonomischen Lagen war, wie wir das jetzt erlebt haben. Da muss man dran arbeiten, da brauchen wir Supportstrukturen. Da ist aber das Entscheidende aus meiner Sicht, dass wir es hinbekommen, diese Gruppe in der Arbeitnehmerschaft in unsere Sozialstaatsstrukturen reinzuholen. Und das ist der Vorschlag, den, sagen wir am Ende, den die SPD in ihrem Wahlprogramm macht, den aber auch viele andere Parteien mittlerweile jetzt auf dem Zettel haben. Kein neuer Befund. Also ich meine, das Buch von Sascha Lobo und Holm Friebe ist jetzt wie alt? 15, 20 Jahre? Wir nennen es Arbeit.
Ja,
kommt so, und da war das ja schon drin. Und seitdem reden wir drüber. Aber damals war Sascha noch ziemlich alleine. Also ich weiß noch, wie wir eine Veranstaltung, ich habe ja mal im Arbeitsministerium gearbeitet, wie wir eine Veranstaltung gemacht haben und dann saßen sich da die Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsjuristen auf der einen Seite und die Kreativen und Vertreterinnen und Vertreter der digitalen Bohem, wie das damals so schön hieß, auf der anderen Seite gegenüber und haben sich wechselseitig aber mal so profund nicht verstehen wollen. Das war eine wahre Freude. So, und beide wollten nicht. Beide Seiten wollten aber nicht. Die Sozialstaatsleute haben gesagt, das geht nicht, wir wollen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärken. Und die Freiberufler, Selbstständigen haben gesagt, wir wollen uns nicht in so eine Struktur einbinden lassen, wo wir unter Umständen im schlimmsten Fall noch zwangshaft Gebühren oder Beiträge zahlen müssen. Ich glaube, da sind wir weiter. Da war die Pandemie ein heilsamer Schock, so schlimm das war für alle Beteiligten. Und sich jetzt anzugucken, wie kann ich mich eigentlich als Selbstständiger, als Solo-Selbstständiger gegen Phasen des Einkommensausfalls solidarisch versichern, halte ich für einen ganz essentiellen Punkt. Das wird ja am Ende die Frage sein, mache ich das, öffne ich die Versicherungssysteme und sage, wenn du dein Auskommen dadurch nicht finanzieren kannst, gibt es eine Versicherungsleistung, die nochmal was anderes ist als die Grundsicherung. Und das Alternativmodell heißt ja, wir machen sowas wie ein Existenzgeld oder eine, sagen, Grundsicherung, nee, nicht Grundsicherung, sondern so eine Art, sozusagen am Ende, bedingungsloses, ausgezahltes Grundeinkommen. Da hätte ich ehrlicherweise immer die Sorge, dass wir da den Staat in die Rolle bringen würden, entscheiden zu müssen, wer denn ein bezugsberechtigter Künstler ist. Und in der Rolle habe ich den Staat nicht so gerne, dass wir definieren, wer ist Künstler, der sowas bekommt oder nicht. Deswegen wäre ich eher für die sozusagen in unseren Strukturen gedachte, damit aber auch über das Segment der Künstler hinaus geöffnete Variante der sozusagen sozialen Absicherung. Das muss passieren, aber auch dafür brauche ich Akteure, die das artikulieren. Und da hast du dann wieder recht, das macht das Wirtschaftsressort natürlich weniger, weil es in dieser kleinteiligen, solo-selbstständigen Struktur gar nicht denkt. Das funktioniert nur entweder, weil man es gemeinsam macht. In Hamburg habe ich das Glück, dass ich hier einen Wirtschaftssenator habe, mit dem ich da gemeinsam und dann unserem Finanzsenator diese Dinge bewegen kann. Aber die habe ich natürlich nicht immer. Und ich finde, man darf auch Zuständigkeiten in Regierungen nicht darauf bauen, dass da zufällig Leute sitzen, die sich verstehen und das gemeinsam machen, sondern es wäre schon hilfreich, wenn das aus den Strukturen heraus funktioniert. Und insofern sollte man das auch strukturell irgendwo festlegen.
Wir haben da jetzt an der Stelle aber natürlich auch jetzt über Solo-Selbstständige oder Kleinstunternehmerinnen oder Selbstständige, die allein ihre Arbeitskraft eben zur Verfügung stellen, insofern geredet, dass wir sie betrachtet haben als diejenigen, die gefördert werden müssen aus Grund eines Notbedarfs heraus. Wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, was es denn bedeuten würde, wenn man sie als Möglichkeit, als Chance, als Innovationstreiberinnen begreift, was ja jetzt gerade auch so ein bisschen in der Luft liegt und wo viele so nachdenken, müsste man dann nicht noch mehr machen? Also müssten sich da nicht auch Förderlogiken, Möglichkeitsräume noch weiter öffnen und anders denken? Wilder, freier, keine Ahnung.
Naja, wilder, freier ist ja mit den Regelungen, die insbesondere das europäische Recht uns im Bereich der Wirtschaftsförderung setzt, immer so eine Sache. Also so wild, wie die Kultur manchmal fördern wollen würde, wenn sie die Kreativwirtschaft hineingeht, geht sie ja oft nicht. Aber ja, na klar, was wir schaffen müssen ist, und das ist ein Thema, was man, glaube ich, vernünftig hinbekommen muss, man muss es schaffen, dort Förderstrukturen zu etablieren, mit denen wir den Aufbau einer sich selbst tragenden solo-selbstständigen Existenz fördern. Weil die große Gefahr ist dabei, und ehrlicherweise da liegt auch die Gefahr einer Kulturzuständigkeit, weil wir das natürlich gewohnt sind, sozusagen Dinge einfach dauerhaft zu fördern, weil wir wissen, sie sind nicht profitabel. So, und überall da, wo man auch als Kultur, in der Kulturförderung sagt, ich mache mal eine Anschubfinanzierung, weiß man im Kern, dass man nach der Anschubfinanzierung nach der Dauerfinanzierung suchen muss. Man nur mit der Anschubfinanzierung anfängt, weil man noch nicht weiß, wie man es dauerhaft institutionalisiert. Hier müsste es aber ja darum gehen, dass wir tatsächlich nur so ein Sprungbrett durch Förderung schaffen, das danach wirklich ein eigenständiges am Markt sich behaupten auch ermöglichen kann. Das wäre schon ganz wesentlich und essentiell. Dafür aber Instrumente zu bauen, das wäre, finde ich, tatsächlich eine Innovationslogik, die man durchaus an der Stelle auch wirtschaftsförderlich etablieren müsste. Wo man nochmal gucken muss, da gab es ja auch Modelle früher, wo wir das, ich erinnere an die, sagen, in der Formulierung etwas verunglückte Ich-AG, die aber ja durchaus diese Idee hatte, quasi aus einer Arbeitslosigkeit in dem Fall heraus an sich selbstständig machen zu fördern. Das muss aber ja gar nicht diese Zugangsvoraussetzung haben, aber ich kann sowohl Arbeitsmarktlogiken als auch Wirtschaftsförderlogiken dort durchaus nochmal zusammenbringen und zu gucken, ob man da so Sprungbretter in eine selbstständig sich finanzierende Existenz schaffen könnte. Gerade, finde ich, am Ausgang der Pandemie wäre das ein durchaus sinnvolles Instrument.
Das war das in der Großen Koalition von der SPD eingeführte Gründergeld. Selbst ich habe das Gründergeld damals bekommen, wo man ein Jahr lang im Prinzip grundfinanziert war, sein Unternehmen an den Start zu bringen. Das war sozusagen Lost Money, wenn man danach nicht gegründet hat, wäre es dann halt weg gewesen. Ne? Es war so eine Art Seed-Geld und das war extremst erfolgreich. War aber sozusagen so erfolgreich, dass irgendwann auch Industrie gesagt hat, ihr nehmt uns Arbeitskräfte am Marktwert, stellt das wieder ein. Ne? Also wenn zu viele Leute sich selbstständig machen, gibt es natürlich dann auch wieder ein Interesse der anderen zu sagen, das wollen wir nicht. Aber ist natürlich ein Instrument, von dem wir glauben, dass es dringend notwendig wäre. Und tatsächlich, wir haben da eine Idee entwickelt, dass man natürlich auch viel stärker in Fonds denken kann. Ne? Also das ist etwas, was eben dazu führt, dass man wie so bei Bildungskrediten einfach sagt, wenn das erfolgreich wird, dann sind die Leute committed, das auch wieder zurückzuzahlen. Also so wie man jetzt auch bei den Beihilfen gesagt hat, ne? Ihr könnt zurückzahlen, wenn ihr es nicht wirklich braucht. So kann man das beim Gründungszusammenhang ja auch machen, zu sagen, in der Seed-Phase unterstützen wir euch, aber wenn ihr aus einer, und das ist unser Lernen. Also wir haben gelernt, dass die Solo-Selbstständigen und die Freiberufler nicht nur outgesourcete Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, sondern dass viele von denen auch den Wunsch haben, ein stabiles Unternehmen aufzubauen, wo sie aus einer Ein-Personen-Struktur in eine 2-, 3- bis 10-Personen-Unternehmung wachsen wollen. Und das zu finanzieren, gibt es keine Instrumente oder wenige Instrumente und schon gar nicht passend auf die Gegenstände, die Kultur- und Kreativunternehmen umtreiben, weil die dann wiederum bei Wirtschaft sich nicht wohlfühlen, weil dann sagen die, mein IHK-Fragebogen hat euch zwar inzwischen aufgenommen, aber schreibt mal bitte einen Businessplan. Ne? Und das ist gar nicht das Instrument, mit dem die sich identifizieren. Da macht ihr ja auch in Hamburg Coachings und an vielen Stellen auch gute Arbeit oder machen viele gute Arbeit. Aber strukturell, so wie du das eben beschrieben hast, Instrumente aufzusetzen, die davon unabhängig sind, wer kennt den Haushälter und den Finanzsenator und so, wäre natürlich irgendwie eine echt angebrachte Dimension, weil das, was du eben auch beschrieben hast, ist ja nicht nur seit Sascha Lobo. Andreas Wiesand hat, also die KSK ist ja eingeführt worden damals, weil man festgestellt hat, wir haben dieses Problem strukturell und die KSK hat das Problem strukturell nicht gelöst, muss man ehrlicherweise sagen. Weder in der sozialen Sicherung, nur für einige, aber eben nicht für alle. und die Ungerechtigkeit, die dann sozusagen im gesamten Kulturbereich herrscht, muss ja irgendwie, wie soll ich sagen, mit gleichen Startbedingungen für alle irgendwie versucht werden, instrumentell gelöst zu werden, und ist wahrscheinlich auch nicht eine ganz billige Aufgabe. Und wahrscheinlich ist die Stimulierung von Unternehmertum erstmal kostengünstiger als die soziale Absicherung sozusagen nochmal in dem Themenfeld speziell aufzusetzen.
Klar, wobei die Künstlersozialkasse, finde ich, hat schon eine ganze Menge erreicht, aber sie hatte ja nie den Auftrag, tatsächlich sozusagen Einkommensausfallzeiten abzusichern. Das war ja immer diese Idee, dass man sagt, hier reden wir über Freiberufler und das muss, natürlich habe ich da ein Einkommen und das muss dann aber sich über eine Monate, sozusagen über die Monate danach auch ziehen können, weil man eine ganz andere Vorstellung davon hatte, worum es geht. Dann erscheint das Buch, dann kommt der Vorschuss und dann arbeite ich und dann muss ich den Vorschuss abarbeiten und dann kriege ich irgendwann, mache ich eine Lesereise, dann kommt wieder was rein und dann irgendwann gibt es eine Jahresabrechnung. Aber diese Idee eines kontinuierlichen Einkommens habe ich ja gar nicht, dass ich mittlerweile aber natürlich auch gerade im kreativwirtschaftlichen Bereich viele Akteure haben, die sehr wohl einen kleinteiligen Einkommensstrom jeden Monat haben, der, wenn er abreißt, eben keine Rücklagen produziert hat, weil ich sozusagen von der Hand im Mund buchstäblich lebe. Das war ja beim Design der KSK gar keine Fragestellung, die man lösen wollte, sagen wir es so. Und deswegen ist das nicht zu lösen. Die Frage, ob man es da lösen kann oder ob man es nicht direkt dann in die sozialen Sicherungssysteme packt, das wird eine muntere Diskussion werden, aber da ist das Arbeitsministerium ja auch schon dran, hat die ersten Workshops auch mit den sozusagen freien Kulturverbänden ja schon gemacht, um genau darüber nachzudenken, wie sichere ich diese Lebenslagen ab und wie sind die eigentlich typologisch überhaupt? Also über welche sozusagen Arbeitsmarktlagen und privaten Lagen rede ich denn da? Und wir haben ja ganz häufig, finde ich, festgestellt in der Pandemie, wenn ich auf diese soziale Absicherung gucke, dass sozusagen diese landläufige Idee, die Künstler und Kreativen haben ein Problem, so ja nicht stimmte in der Pauschalität, weil ich habe natürlich die nach oben weg quasi tatsächlich über so viel Rücklagen und Schwankungen verfügen, dass das gar kein Problem ist. Also sagen idealtypisch über den Herbert Grönemeyer muss ich mir keine Sorgen machen, obwohl er auch ein Kreativer ist. Und ich habe am anderen Ende, habe ich natürlich auch diejenigen, die die durchschnittlichen KSK-Umsätze pro Jahr liefern, wenn das 18.000 Euro sind, die pro Jahr dort gemeldet sind, oder wenn ich mir die Kulturratszahlen angucke über die durchschnittlichen Verdienste, die im Kultursektor erreicht worden sind, dann reicht ein Blick darauf, um sich vorstellen zu können, dass die meisten von denen ohnehin Kundinnen und Kunden des Grundsicherungssystems sind, weil sie ums Existenzminimum herum arbeiten und für die war wahrscheinlich über die Sozialschutzpakete der erleichterte Zugang ohne Vermögensprüfung, ohne Prüfung der Angemessenheit der Wohnung und so eine echte Erleichterung. Aber ich habe ein drittes Segment und das dritte Segment ist das, dass sozusagen ein landläufig, würde man sagen, ordentliches Einkommen aus kreativer Arbeit heraus vollzieht, für die es aber keine Absicherung gibt. Und ich habe dann vielleicht, klassisches Beispiel, zwei Leute arbeiten im freien klassischen Ensemble, machen nebenbei noch Musikunterricht, jeder bringt so 4.000 Euro brutto nach Hause. Davon kann ich dann mit 8.000 Familieneinkommen irgendwie ein normales Leben führen, so mit den normalen, ich lease ein Auto, ich zahle eine Wohnung ab, was weiß ich noch alles. Und das fällt auf einmal ersatzlos weg. Und das Ersatzangebot des Staates ist, ich sichere dein Existenzminimum. So, das heißt, da habe ich eine Treppe, die ist so steil und so tief im Vergleich zu dem, was ich bei Sozialversicherung habe, wo ich dann mit entweder Arbeitslosengeld oder mit Kurzarbeitergeld bei 67% orientiert am bisherigen Gehalt eine Zwischenstufe habe. Und ich glaube, diese Zwischenstufe für genau diese, sozusagen dieses Milieu müssen wir vor allen Dingen schaffen, weil da habe ich einen plausiblen Effekt. Bei denen, die nichts verdienen, hilft auch eine soziale Versicherung nicht zusätzlich, weil da greift eh die Grundsicherung und die greift dann konditionslos, da muss ich auch vorher keine Beiträge zahlen. Aber sich das genauer anzugucken und feiner zu granulieren, das ist gerade die Aufgabe auch in der Frage, wie strukturiere ich da Sozialleistungen neu an dieser Kante?
Also ich habe verstanden, auf der Skala von 1 bis 10 denkst du tatsächlich die ganze Range, ne?
Ich versuche es.
Das ist total toll. Also du siehst mich hier sozusagen nach hinten in einen Anbetungsmodus fallen. Trotzdem stellt sich die Frage, wenn wir sozusagen die Kulturpolitik in der Differenziertheit dann noch um ordnungspolitische Wirtschaftspolitik erweitern, was müsste eigentlich so ein Gesamtvolumen sein, damit man die Instrumente, die wir jetzt angefangen haben zu diskutieren, über einen Kreativfonds, über einen, wie in Frankreich, Zwischenfinanzierungsinstrumente für partielle Arbeitslosigkeits Teile, wo man nicht produzieren kann und zukünftige Pandemien, was auch immer wir alles da noch mit reindenken. Was denkst du, wie groß müsste der Budgetzuwachs einer solchen aufgewerteten Unit, wie auch immer sie dann heißt, wie auch immer sie dann führt, sein?
Also bleiben wir mal bei dem Sozialversicherungsaspekt zum Schluss. Ich wäre strikt dagegen zu sagen, wir bauen da einen neuen eigenständigen Topf, den ein Kulturressort betreut. Sondern das wäre eine Aufgabe, das liegt beim Arbeitsressort. Und entweder packe ich es, würde sagen, in den SGB-III-Kreislauf rein oder ich schaffe einen eigenständigen Topf dort. Aber das ist eine Sozialleistung, die gehört auch dahin. Und da liegt eine mittlere, also eine gut dreistellige Milliardensumme ja jetzt schon in diesem Ressort rum. Ich glaube, verglichen mit dem, was da ausgegeben wird für soziale Sicherung, ist das leistbar, wenn man es denn in diese Systeme reinbringt. Wenn ähnlich wie von da aus ja auch die Zuschüsse an die KSK laufen, damit wir die Beiträge dort in einer handelbaren Größenordnung halten und die uns nicht wegspringen. Das heißt, das geht gar nicht um sozusagen dazu, dass ich sage, das muss jetzt beim Kulturressort, sondern der Job des Kulturressorts oder der Kulturverantwortlichen wäre, dafür zu sorgen, deswegen Ordnungspolitik, dass innerhalb der jeweiligen Zuständigkeiten diese Lagen mit bedacht werden und dann entsprechend auch bei Gesetzgebungsvorhaben und Reformvorhaben mit berücksichtigt werden. Sonst geht das schief. Wenn du jetzt sagst, ich will eine Milliarde mehr für Kultur, wirst du das nicht durchbekommen. Die Frage ist ja schon, in der Idee, die momentan, also die ich favorisiere, die ja lautet, eine Möglichkeit zur Versicherung dagegen zu ermöglichen, heißt ja auch im Idealfall, dass ich Versicherungseinnahmen habe von denen, die dieses Instrument nicht in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, ich habe unter Umständen da ja gar keinen großen Zuschussbedarf, sondern das kann sich ja sogar decken. Das wird man dann mal sehen müssen. Und wenn Zuschussbedarf da ist, ist er halt da. Was anderes ist das bei der Frage, macht man noch so mal sowas wie, sozusagen, wie in den Existenzgründungsprogrammen, was man mit, das mit verlorenen Zuschüssen tatsächlich arbeiten würde. Das kann ich aber ja ehrlicherweise auch entlang von Haushaltslagen skalieren. Das ist jetzt ja nichts, was, worauf jemand einen Rechtsanspruch hätte, sondern das wäre ja eine Billigkeitsleistung, die könnte man so ausgestalten, dass sie dann auch in den zur Verfügung stehenden Budgets möglich wäre, wenn man sich denn politisch dazu entschlossen
würde. Ja, man könnte sagen, also bei der CDU steht ja im Wahlprogramm Neustart sozusagen fortsetzen. Man könnte ja sagen, Neustart kriegt dann auch ein Existenzgründungsprogramm, das wirklich ein Neustart ist und macht einen Milliardenfonds für die Freiberufler und Solo-Selbstständigen, die daraus in Perspektive 1, 2, 3 Unternehmen machen mit einkommensbedingter Rückzahlung als Lost-Money-Fonds sozusagen auf. Ne? Das wäre eine Option. Fändest du die gut beim Wirtschaftsministerium oder gut beim Kulturministerium?
Also wenn man die bei Neustart aufhängen möchte, kann die ja nur beim Kulturressort sein, weil die Neustart-Logik beim Wirtschaftsressort ja an keiner Stelle greift. Das wäre aber in der Tat, wenn man Kultur um Kreativ- und Kulturwirtschaft anreichern würde, eine fast schon zwingende Erweiterung solcher Programme ansetzen.
Das finde ich ist ein eigentlich gutes Schlusswort.
Wir hatten ja aber noch die Feenfrage.
Ah, die Feenfrage.
Nur noch die Feenfrage stellen.
Wir lieben die Feenfrage. Kennst du die Feenfrage?
Nee, aber ich lasse mich überraschen.
Es kommt eine gute Fee und Geld spielt keine Rolle.
Ja.
Für den programmatischen Ansatz, den du kurz skizziert hast. Du darfst dir eine Summe wünschen und dann auch die drei Instrumente, die als erstes du dann von der Fee umgesetzt haben wollen würdest.
Eine Summe benennen, das lasse ich mal weg, aber ich benenne mal die drei Instrumente, die ich tatsächlich spannend finde. Das eine Instrument wäre genau ein solches, das sozusagen das wilde Denken und wilde Ausprobieren in Richtung eines eigenständigen Geschäftsmodells fördern würde. Ich glaube, so etwas zu entwickeln, fände ich hochgradig spannend und das sollten wir tun. Das zweite, was ich hochgradig interessant fände, wäre das Brückenspektrum zwischen den geförderten Kultureinrichtungen und der freien Kreativwirtschaft zu stärken mit sozusagen Projekten. Also dass man dieses wechselseitige Unverständnis, was da häufig herrscht und auch der Dünkel, der durchaus ja beidseitig da ist, dass man den durch Kooperationsprojekte, durch Spin-off-Projekte, durch quasi so eine Corona von Kreativleistungen rund um die Geförderten herum sozusagen aufbrechen würde. Und dafür braucht man, glaube ich, Geld, weil das nicht nur intrinsisch motiviert ist, da zu arbeiten. Ich glaube aber, wenn man das intrinsisch motivieren kann, kann da eine ganze Menge entstehen. Und das Dritte, was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass wir es schaffen, die Produktionsbedingungen für freie Kunst- und Kulturproduktion zu stärken, indem wir in die Fondsstrukturen, die wir dort schon haben, stärker einsteigen könnten. Und was da für die Bundesregierung, für die Bundesebene sicherlich nochmal ein spannender Aspekt wäre, wäre eine Idee, die nie umgesetzt worden ist, die aber mal entwickelt worden ist im Kreativpakt von Frank-Walter Steinmeier, als es die Idee gab, dass was wir als Hauptstadtkulturfonds haben, das bräuchten wir eigentlich nochmal für die großen regionalen Metropolenzentren. Und zwar nicht nur auf einzelne Städte bezogen, sondern tatsächlich auf diese sozusagen Metropolenzusammenhänge, die ich habe auch. und sagen, dass wir auch dort in der Lage sind, so eine Exzellenzförderung im Bereich freie Kunst- und Kulturproduktion zu fördern, dass wir als Bund da stabilisierend stützen könnten. Das wären, wenn ich auf einer, und sagen, nicht auf einer Strukturebene denke, wären das die drei Projekte, die ich spannend finde. Auf einer Strukturebene wünsche ich mir, dass wir zu einer Finanzverteilung innerhalb des Landes kommen, die vor allen Dingen Länder und Kommunen es ermöglicht, ihren Job in den nächsten Jahren in der Kultur- und Kreativförderung zu machen. Weil da habe ich die Sorge, dass wir da in die Klemmen kommen. Und wir sehen schon jetzt, wie Bezirksregierungen Kommunen sagen, dein Haushalt ist nicht haushaltsrechtskonform aufgestellt, bitte spar mal bei der Kunst. Das erleben wir gerade in München und anderswo und das darf uns, in Mainz, das darf uns aber eigentlich nicht passieren. Aber die drei Punkte, Förderprogramm, kreative Gründung, sagen Transfer- und Transformationsökosysteme zwischen geförderter Kunst und freier Kreativwirtschaft und sozusagen eine Regionalisierung der Exzellenzförderung in der Kunstförderung im freien Sektor.
Die wohlmeinende Fee ist der Meinung, das müsste mindestens 10 Milliarden zusätzlich sein. Ja. Aber
ich glaube, das geht auch mit deutlich weniger, aber ich würde die nicht ablehnen, wenn das Geld fließen würde. Und egal, wer es auf Bundesebene kriegt, wir würden sagen, nach Kräften helfen, es auszugeben.
Also für Transfer und Transformation werden wir beim Reeperbahn-Festival schon mal mit unserer Roadshow sorgen. Und bis dahin erstmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Dann jetzt der Abbinder.